Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung, mit besonderem Blick auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Grüß dich Stefan.
Wir haben heute vier kleinere Häppchen, die aber alle wohl dosiert und wohl ja geschätzt werden wollen. Und wir fangen mal mit zwei Beiträgen aus der FAZ an, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Du bist gestolpert, lieber Nico, über einen Beitrag eines Philosophieprofessors aus Jena in der FAZ zum Thema Demonstrationsrecht, ein Vorschlag, wie man das alles kostengünstiger und weniger konfrontativ gestalten könnte mit dem Demonstrationsrecht.
Genau, das ist Klaus-Michael Kodalle, mir vorher noch nicht bekannt. Der plädiert offensichtlich aus Anlass der Demonstrationen in Erfurt gegen den AfD-Parteitag, die von Blockaden begleitet waren, auch von durchaus kräftig durchgreifender Polizei, die diese Blockaden aufgelöst hat. Da sind einige nicht so schöne Videos im Umlauf drüber, wo man sich schon ein bisschen fragt, ob die Polizei da nicht stark über die Stränge geschlagen hat, aber das sei mal dahingestellt. Und diese Bilder bringt ihn zu der Überlegung als Philosoph, also nicht als Jurist, aber durchaus in Kenntnis und Anerkennung, dass, also er weiß, dass das Versammlungsrecht durch Artikel 8 des Grundgesetzes geschützt ist. Aber er meint doch, dass man müsse doch einen Blick haben auf, ich zitiere, das immens aufwendige und teure Zusammenziehen von Polizeikräften aus der ganzen Republik und darauf, dass es sich dann doch im konkreten Fall um eine feindorientierte Zusammenkunft der Gleichgesinnten, die ihre Dynamik aus der Tatsache bezogen habe, dass der bekämpfte politische Gegner am gleichen Tag am gleichen Ort und zur gleichen Zeit anwesend ist. Das bringt ihn dann zu der Überlegung, also Feindseligkeit, alles sehr teuer, bringt ihn zu der Überlegung, ob man nicht doch besser dafür sorgen solle, dass solche Versammlungen nicht gleichzeitig stattfinden mit dem Ereignis, gegen das sie sich richteten. Und daraus macht strikt dann ein Plädoyer für ein zeitversetztes Demonstrationsrecht. Und das, da habe ich mir die Augen gerieben, als ich das gelesen habe. Also, dass das heutzutage seriöserweise vertreten werden kann. Ich darf noch mal kurz weiter zitieren. Er führt dann ins Feld das Recht des einzelnen Staatsbürgers, sich in seiner Stadt zu bewegen, wohin immer er will. Und den Aufwand, der betrieben wird, um einen Restbestand von städtischer Normalität und Lebensqualität zu bewahren, ihre Wege, die Wege der Staatsbürger zu Bahnhöfen und Flughäfen oder Arztpraxen sind blockiert. Warum finde ich das überhaupt spannend? Man könnte sagen, also das ist jetzt vielleicht ein etwas fragwürdiger Einfall, den hier jemand hat, der kein Jurist ist. Aber es scheint mir durchaus bezeichnend zu sein, weil wir haben ja hier in dem Podcast verschiedentlich über Meinungsfreiheit gesprochen und über den schweren Stand, den die Meinungsfreiheit hat. Und nach meiner Beobachtung gilt dies auch zunehmend für die Versammlungsfreiheit. Also Versammlungsfreiheit, Versammlungen werden eigentlich nur noch positiv wahrgenommen, wenn sie sich, ich sage mal, im politischen Mainstream bewegen, ja, wenn es gegen rechts geht, ja, wenn es darum geht, Flagge zu zeigen gegen, aufgrund von Vorkommnissen, über die wir uns jetzt aktuell alle aufregen. Aber sobald es jetzt in Dimensionen geht, wo dann jetzt Minderheiten auch mit großer Energie dann auch dort auf die Straße gehen, also das, was mal in den 80er Jahren, wenn man mal zurückdenkt, irgendwie Alltag gewesen ist, da hatten wir das jeden Tag, das wird zunehmend als Störung des Alltags nur noch wahrgenommen, als ja dann nicht als eine kostenträchtige Bindung von Polizeikräften, die den Alltag unterbricht. und führt zu Tendenzen. Ja, hier in Berlin, unser noch Bürgermeister, aber nicht mehr Spitzenkandidat der CDU, hat im Wahlkampf hier gefordert, doch das Versammlungsrecht einzuschränken, damit man hier nicht mehr so viele Pro-Palästina-Demonstrationen auf der Straße hat. Dem Vernehmen nach sollen bei solchen Demonstrationen Polizisten mit langen Listen von arabischen Slogans unterwegs sein, die dann also alle dazu führen, dass die Polizei dann einschreitet, entsprechend transparente beschlagnahmt, sondern gleich Strafverfahren einleitet. Also das Versammlungsrecht hat zurzeit aus meiner Beobachtung einen genauso schweren Stand, wie das bei der Meinungsfreiheit doch von vielen auch beobachtet wird. Und dann führt das eben zu solchen Blüten, dass hier jemand überlegt, ob es nicht eigentlich auch ausreichend sei, dass man zeitversetzt demonstriert, dass man quasi die Demos einfach in die Mediathek schiebt, damit sie nicht mehr so stören.
Ganz offensichtlich schwindet das Verständnis für Grundrechtsausübung, auch im Bereich der Versammlungsfreiheit, der Demonstrationsfreiheit. Und die Vorschläge, die da gemacht werden, sind also alle nicht getragen von einem freiheitlichen Verständnis unseres Staatswesens, sondern wirklich von einer gewissen Piefigkeit auch. Nach dem Motto, muss das denn jetzt sein? Könnt ihr nicht irgendwann anders mal demonstrieren? Der nächste Vorschlag wäre dann natürlich, muss es denn unbedingt hier sein? Wieso geht ihr nicht in den Wald und demonstriert dort? Da stört ja auch keinen. Schon auch die Überschrift, möglicherweise kann unser Professor aus Jena nichts für die Überschrift, ist piefig. Protest heißt nicht Krawall. Ach du meine Güte. Ja, jetzt kommen wieder Begrifflichkeiten, die ich noch vom neuen Deutschland kenne. Ja, da ist dann auf einmal Rauditum war es dann gewesen. Raudis machen Krawall. Was soll das denn? Ja, es geht hier offensichtlich um die Ausübung eines Grundrechts. Und auch diese sozusagen etwas enervierten Alternativen, die da aufgebaut werden, wo dann der Herr Professor sagt, entweder die Demonstranten haben etwas Wichtiges im öffentlichen Raum zu sagen oder sie sind primär an der physischen Konfrontation mit dem politischen Gegner interessiert. Und wenn Zweiteres der Fall wäre, sind sie eh raus. Und wenn sie was Wichtiges zu sagen haben, dann können sie es auch ein andermal sagen. Also das sind sozusagen Versuche, mit einem Grundrecht irgendwie möglichst schonend und wenig störend fertig zu werden, wo man nur sagen kann, da geht ein Verständnis verloren. Offensichtlich bis in die Riege der Philosophen hinein. Und das ist schade und das kann uns eigentlich nur anspornen, immer wieder zu sagen, nö, ob demonstriert wird, wogegen demonstriert wird, wann und wie demonstriert wird, das können sich die Bürgerinnen und Bürger schon noch selbst ausdenken. Da brauchen sie weder Hinweise der Polizei noch von Philosophieprofessoren, sondern dann machen sie das, wie sie es für richtig halten. Und wenn es ihnen richtig erscheint, aktuell am Ort, möglichst nah am Ort einer bestimmten Veranstaltung selbst Meinungsfreiheit loszuwerden, dann ist das gut und richtig. Und dass das Geld kostet und Ärger macht und Mühe und vielleicht am Ende sogar Dreck, ja, ich glaube, damit werden wir schon irgendwie zurechtkommen müssen.
Piefig ist ein sehr treffendes Wort, das wäre mir gar nicht eingefallen, aber das trifft es auch ziemlich gut, Stefan.
So, wir bleiben bei der FAZ. Ja. Allerdings ein Beitrag, den ich nicht nur erfrischend, sondern auch erhellend fand, von Corinna Budras, Redakteurin der FAZ, die sich immer auch wieder mit nicht nur innenpolitischen, sondern auch datenschutzrechtlichen Fragestellungen auseinandersetzt. Sie hat sich nämlich mal angeschaut, den von uns auch schon besprochenen flotten Koalitionsbeschluss. Also unser geschätzter Bundeskanzler will ja Deutschland wieder flott machen, hat sich 34 Punkte ausgedacht mit seinen Koalitionspartnern aus CSU und SPD, wie das denn funktionieren kann. Und der Datenschutz ist dabei auch bedacht. Unter anderem wird ja das Thema aus dem Koalitionsvertrag wieder aufgegriffen, dass nämlich die Datenschutzaufsicht im ach so föderalen Deutschland irgendwie so reformiert werden soll, dass alles einheitlicher und schlanker funktioniert. Und jetzt hat sich Corinna Budras mal die Mühe gemacht und hat nachgefragt in Bezug auf diesen bekräftigten Koalitionsbeschluss zur Zentralisierung der Aufsicht. Die Länder, also die Landesdatenschutzbeauftragten, sollen die Aufsicht über den privaten Sektor loswerden und das soll jedenfalls zu erheblichen Teilen an die Bundesbeauftragte abgetreten werden, hat gefragt im Bundesinnenministerium, was haltet ihr denn davon? Und insbesondere, ist es so aus eurer Kenntnis nach, dass da die Länder alle mitziehen? Was ist denn so mit Bayern? Und sie hat im bayerischen Innenministerium nachgefragt und die Antworten sind bezeichnend. Im Bundesinnenministerium hat man es nämlich vorgezogen, ihr lieber gar nicht zu antworten, sondern hat nur darauf hingewiesen, ja, es gibt diesen Beschluss Und konkret zur Frage, ob die Bayern das eigentlich mittragen, Klammer auf, Herr Söder, CSU Bayern, saß ja mit im Koalitionsausschuss. Dazu sagt das Bundesinnenministerium unter der Leitung von Herrn Minister Dobrindt lieber mal gar nichts. Mehr sagt, und zwar unfassbar viel, sagt das bayerische Innenministerium auf die Anfrage von Frau Budras, wie das denn jetzt aussähe, ob denn tatsächlich die Bayern auf ihr schönes Landesamt in Ansbach, Klammer auf Franken, Klammer zu, verzichten wollten. Und daraufhin sagt Innenminister Herrmann, Klammer auf ebenfalls Franke, Klammer zu, ja, das sei ja alles noch gar nicht so richtig festgelegt, noch nicht richtig entschieden, wie die Zentralisierung eigentlich aussieht. Und da gibt es ja verschiedene Modelle und das müsste man sich alles genau anschauen. Und unterm Strich sagt er also, das ist offen. Es ist offen, wie das weitergeht. Und das sieht auch aus Sicht von Frau Budras nicht so aus, als würde man da die Beschlüsse der eigenen Koalition ernst nehmen und demnächst umsetzen wollen, sondern sie titelt, die CSU bremst die Datenschutzreform. Das ist ja mal ein interessanter Aspekt.
Ja, durchaus. Und bestätigt eigentlich auch wieder, das haben wir ja auch schon, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, unsere Skepsis, ob da eigentlich am Ende überhaupt was passieren wird, was Nennenswertes. Was ja auch damit zusammenhängen kann, dass das eben, also uns zwar sehr interessiert und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert und natürlich auch alle beteiligten Institutionen, sprich Aufsichtsbehörden im Bund und in den Ländern. Aber das ist doch wahrscheinlich, man muss wohl doch realistisch sehen, dass es auf der Agenda der Bundesregierung und der politischen Protagonisten dort wahrscheinlich doch eher in der Regionalliga anzusiedeln ist und nicht in der Champions League.
Mhm. Ja, ja. Mit dieser Berichterstattung wächst natürlich der Druck auf Ministerpräsident Söder. Der muss jetzt liefern. Der muss sich überlegen, wie er sowohl Innenminister Dobrindt als auch seinen eigenen Innenminister Herrmann auf Linie bekommt, sozusagen. Und da bin ich gespannt, wie das funktioniert und wann das funktioniert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch die übrigen deutschen Länder und ihre Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich bislang ein bisschen hinter den Bayern verstecken konnten. Wenn es dann zum Schwur käme und Söder die Reihen schließt und ordnet, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann doch nochmal die Hand hebt. Wir hatten den Entwurf, den Vorstoß von Hamburg gesehen im Bundesrat, der ja in eine etwas andere Richtung läuft, eher mit einer Stärkung der Institution der DSK. Und anderen Vorschlägen. Also wer den Föderalismus in Deutschland anpackt, der hat einen schweren Stand. Und das zeigt sich an diesem Beispiel mal wieder.
Ja, das wird uns sicherlich jetzt noch auch weiter beschäftigen. Die Frage, ob aus den Ankündigungen und dem ja Vernehmen nach auch bereits existierenden Gesetzesentwurf im Hause Dobrindt, ob es da tatsächlich weitergeht oder ob das jetzt da erst einmal stecken bleibt. Stefan, wir wollen noch über der EuGH ist mal wieder ganz schön aktiv in Sachen Datenschutz und wir haben zwei ziemlich frische Entscheidungen des EuGH, über die wir sprechen wollen. Eine zum Medienprivileg, da gibt es ja noch nicht so viel vom EuGH zu bislang, und eine zu Gesundheitsdaten. Mit welcher fangen wir an?
Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Medienprivileg. Hintergrund ist ein Vorabentscheidungsersuchen aus Schweden an den Europäischen Gerichtshof. Darauf hat er jetzt reagiert mit Urteil vom 9. Juli 2026. Hintergrund ist, dass ein schwedisches Unternehmen eine Datenbank betreibt, in der man gegen Entgelt nach Personen suchen kann, gegen die Strafverfahren geführt wurden und wo man auch die entsprechenden Urteile einsehen kann, wenn es sie denn gibt. Hiergegen hat sich eine Person gewandt, die im Jahr 2011 verurteilt worden war, also mutmaßlich in dieser Datenbank drin war, und beantragte von dem Unternehmen die Löschung der eigenen personenbezogenen Daten und verfolgte dann das Interesse auch über Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung, also Schadensersatz, weiter. Der Europäische Gerichtshof hatte sich jetzt mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Datenverarbeitung in der Datenbank des schwedischen Unternehmens sich möglicherweise auf den Artikel 85, das von dir erwähnte Medienprivileg, berufen könnte. Das hat das Unternehmen nämlich vorgetragen, indem sie sagten, ja, wir veröffentlichen ja hier schließlich Informationen über Personen und das ist auch von allgemeinem Interesse. Und da hätten wir gerne sozusagen die Erleichterung, die in Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung drinstecken. Dort versucht man ja sozusagen eine von gesetzgeberischer Seite eine Abwägung zwischen dem informationellen Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen und den Interesse an Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, auch journalistischer Tätigkeit und Pressefreiheit in einen Ausgleich zu bringen und gibt dafür einen gewissen Korridor vor, der insbesondere ein abgesenktes Datenschutzniveau beinhaltet. Und dazu sagt der Europäische Gerichtshof jetzt aber, nee, die Datenbank, die ihr da betreibt, ihr liebes schwedisches Unternehmen, das ist kein journalistischer Zweck. Den erkennen wir erst an, wenn es darum geht, unter Verarbeitung personenbezogener Daten Informationen, Meinungen, Ideen nach redaktioneller Überarbeitung in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Dazu zählt insbesondere, dass die dargestellten Tatsachen überprüft werden müssen und dass man sich dabei an gewisse berufsständische oder ethische Regeln hält. Das macht ihr nicht. Das, was ihr macht, liebe Datenbank, das ist eine bloße Online-Veröffentlichung von strafrechtlichen Verurteilungen. Da passiert gar nichts mehr. Das bearbeitet ihr nicht. Da gibt es keinen redaktionellen Bearbeitungsanteil. Und dass das zu journalistischen Zwecken erfolgen würde, sehen wir auch nicht in diesem Kontext. Also keine Ausnahme für euch im Rahmen von Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung, sondern ganz normale Anwendung der Vorgaben zum Datenschutz, also insbesondere Artikel 6 Absatz 1 und hier einschlägig auch die Fragestellung Artikel 10 Datenschutzgrundverordnung, eine zu selten beachtete Vorschrift, wonach die Datenverarbeitung in Bezug auf Strafverfahren bzw. Verurteilung, Strafregister selbst, nur unter behördlicher Aufsicht erstellt werden dürfen. Also ein besonderer Schutz, der letztlich nicht nur den Persönlichkeitsrechten von Straftätern dienen soll, sondern auch ja letztlich die gesamte Kommunikation in dem Bereich einschränkt und natürlich auch der Zielsetzung der Resozialisierung dient. Der EuGH gibt also eine Absage im Rahmen seiner Vorabentscheidung und sagt, weder Artikel 85 noch irgendetwas, was Artikel 10 Datenschutzgrundverordnung aushebeln könnte, sondern im Zweifelsfall, liebes schwedisches Gericht, müsst ihr jetzt prüfen, ob dieser Löschanspruch durchgeht. Aus unserer Sicht spricht da manches dafür und ob möglicherweise dann auch Schadensersatz geleistet werden muss nach 82. Spannende Entscheidung.
Spannende Entscheidung und spannender Sachverhalt. Weil das sind ja Dinge, die bei uns undenkbar wären, dass es eine solche Datenbank gibt. Da sieht man wieder recht deutlich daran, wie unterschiedlich kulturell geprägt auch diese Themen sind. Also die Themen, also was jetzt eigentlich privat geheim ist und was jetzt eigentlich ein tiefer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht darstellt und was nicht. Wir kennen das ja auch aus den USA, da ist das ja auch üblich, dass solche Datenbanken unter Namensnennung der Täter dann auch online gestellt werden. Und wir Deutschen sind da sehr, sehr zurückhaltend. Die Tendenz jetzt etwa beim Bundesgerichtshof, beim 6. Senat, wird da immer restriktiver eigentlich auch, wenn es um die Namensnennung von verurteilten Straftätern geht. Ja, also auf jeden Fall ein spannender Fall. Das ist sicherlich eine in sich schlüssige Entscheidung. Ich habe mich erinnert, dass wir, ich glaube, beim EGMR ja auch mal die Fälle hatten, aus Finnland waren die, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, es gab sogar zwei, eines Anfang der Nullerjahre und eines 2017. Die Fälle, wo es um Steuerdaten der Bürger ging, nicht? Wo man also auch gar nicht glauben kann, dass es so etwas gibt. Ja, in Deutschland das strenge Steuergeheimnis, das ja im Moment in der Diskussion steht, ganz aktuell. Wir nehmen heute am 17. Juli auf und da geistert ja jetzt gerade der Vorschlag des Finanzministers und der Justizministerin herum, auch Steuersünder namentlich dann auch oder namhaft auch zu machen in der Öffentlichkeit.
Wobei sich das, Nico, glaube ich, nur, also jedenfalls habe ich das gelesen, nur auf Unternehmen beziehen würde, wohl nicht auf natürliche Personen. Das wäre nochmal natürlich eine weitere Steigerung, die da noch drin ist.
Ja, wobei das ja auch jetzt Unternehmen gibt, die also von den Personen gar nicht zu trennen sind, nicht? Ja. aber auch ein sehr weitgehender Vorschlag, vielleicht kommen wir darauf nochmal in einer der künftigen Folgen auch zurück. In Finnland ist das alles gar keine Frage. In Finnland gibt es jetzt zwar nach meiner Kenntnis keine besonderen Verzeichnisse der Steuerstraftäter, der Steuersünder, aber es gibt seit jeher, früher auf Papier und heutzutage natürlich auch digital, Verzeichnisse, wo ich nachgucken könnte, lieber Stefan, was denn dein letztes bei der Steuer angegebenes Jahreseinkommen war. Oh. Und was du für Steuern bezahlt hast. Nicht?
Wow, ja. Das bringt mich immer wieder zu der etwas merkwürdigen Erkenntnis, dass offensichtlich die religiöse Verortung eine große Rolle spielt. Also Skandinavien ist natürlich alles protestantisch, Schweden, Finnland, auch die USA sind ganz stark von einem auch durchaus energischen Protestantismus geprägt. Da hält man es offensichtlich für sinnvoll, die Privatsphäre in diesen Bereichen zu beschränken und nicht nur die Gardinen abzuhängen, sondern eben auch wirklich tiefe Einblicke in die Privatsphäre zuzulassen. Und demgegenüber Deutschland ganz stark geprägt von der katholischen Vorstellung des Geheimnisses dessen, was das, also ein bestimmter Bereich gut im Dunkeln bleiben kann. Daraus habe ich ja immer geschlossen, dass ein ordentlicher Datenschützer kein Protestant sein kann. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
Über Geld spricht man nicht, das ist der deutsche, das ist der alte deutsche Satz, nicht? Der ist aber, glaube ich, also er ist halt auch kulturell geprägt. Und warum finde ich das interessant, überhaupt über diese kulturell geprägten Privatheitsvorstellungen zu sprechen? Das finde ich deshalb interessant, weil man eben sich immer darüber im Klaren sein muss, wenn man es mit einem Fall zu tun hat, in dem die Informations- und Meinungsfreiheit abgewogen werden muss mit Persönlichkeitsrechten und Datenschutzrechten, dass man sich immer darüber im Klaren sein muss, dass wenn es darum geht, jetzt die Eingriffstiefe zu bemessen ins Persönlichkeitsrecht, dass da in vielen Fällen der Deutsche zu einem anderen Ergebnis kommt als die Amerikanerin und die kommt wiederum zu einem anderen Ergebnis als der Franzose. Das verhält sich einfach so. Das lässt sich auch, da kann man auch noch so viel europaweit vereinheitlichen, das Recht vereinheitlichen. Diese Unterschiede werden immer bleiben.
Ja, sehr spannend. Extrem spannend fand ich auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Juli, also wirklich ganz neu aus dem Internet rausgefallen. Da geht es um das Anti-Doping-System und die Frage, ist es eigentlich zulässig, wenn Sportverbände die Namen von Dopingsündern im Internet veröffentlichen? Dagegen hatten sich nämlich österreichische Sportlerinnen und Sportler gewehrt, vier an der Zahl, die sich selbst mit dem dazugehörigen Anti-Doping-Verstoß, also bis hin zur Frage, was für Mittelchen sie sich denn angeblich oder nachgewiesenermaßen reingeworfen haben und wie lang die Sperre denn jetzt ist, ob die ein paar Jahre dauert oder vielleicht sogar lebenslang. Damit fanden sie sich beim österreichischen Sportverband auf einer Internetseite unter der schönen Überschrift Pressemitteilungen wieder und fanden das nicht gut und sind damit mit diesem Anliegen bis zum Europäischen Gerichtshof marschiert. Und der hat erstaunlicherweise diese Form der Veröffentlichung der sogenannten Dopingsünder für mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar gehalten. Das ist eine überaus überraschende Entscheidung im Ergebnis. Ich habe mich wirklich jetzt mehr als ein Jahrzehnt mit diesem Anti-Doping-System beschäftigt. Eine wirklich in manchen Bereichen unappetitliche Beschäftigung. Man muss sich ja nur mal überlegen, wie eigentlich die entsprechenden Proben von den Sportlerinnen und Sportlern entnommen werden. Ich will nicht in die Einzelheiten gehen, aber es gibt Einzelheiten, die man sich klar machen sollte in dem Bereich, dass zum Beispiel der Dopingkontrolleur sich mit eigenen Augen davon überzeugen muss, dass die Dopingprobe den Körper des Athleten ohne irgendeinen Zwischenschritt und ungefiltert verlässt. Da kann man sich schon mal vorstellen, was mit den Persönlichkeitsrechten der Sportlerinnen und Sportler passiert, wenn ihnen da die Dopingkontrolleure auf den Leib rücken. Dazu sagt der EuGH kein Wort. Er verhält sich relativ abstrakt und sagt also, im Prinzip fällt die Veröffentlichung solcher Daten zwar in den Anwendungsbereich des Unionsrechts und auch der Datenschutzgrundverordnung, sie ist aber unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Aus dieser Entscheidung lässt sich sehr, sehr viel ablesen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und greifen uns so die drei, vier spannendsten Aspekte raus. Ein Aspekt, der mich besonders interessiert hat, war das Thema Artikel 9 Gesundheitsdaten. geht es da nicht, wenn also festgestellt wird durch Erklärung eines Verbandes, wir haben Urin oder Blut des Sportlers, der Sportlerin untersucht und haben darin bestimmte Stoffe gefunden, sind das nicht eigentlich Gesundheitsdaten nach Artikel 9, sodass die Verarbeitung, insbesondere die Veröffentlichung, ja nicht nur erschwert, sondern eigentlich nahezu ausgeschlossen sein müsste. Und hier hat jetzt der Europäische Gerichtshof eine gewisse Wolte hingelegt. Der EuGH ist ja bekanntermaßen und dezidiert und zur Freude der Datenschützer in vielen Bereichen sehr datenschutzfreundlich und hat den ohnehin schon strengen und kaum zu handhabbaren Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung noch zusätzlich weit ausgelegt, indem er gesagt hat, es reicht schon, wenn die Daten, um die es geht, indirekt sich als Gesundheitsdaten erschließen lassen. Also wenn man Informationen verarbeitet oder nutzt oder sogar verbreitet, aus denen sich schließen lässt, dass der Betroffene ein bestimmtes Gesundheitsproblem zum Beispiel hat, dann sind das schon Artikel 9 Daten. Das müssen nicht unmittelbar Artikel 9 Daten sein. Und hier hat er sich jetzt auf den Standpunkt zurückgezogen, dass das zwar so ist, also dass der Begriff Gesundheitsdatum weit auszulegen ist, wegen des anzustrebenden hohen Niveaus des Datenschutzes. Dazu beruft er sich auf das Urteil Lindenapotheke vom Oktober 24, haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Aber er sagt, Nee, es ist aber gar kein Gesundheitsdatum. Jedenfalls für sich genommen ist zum Beispiel der Aspekt, dass ich, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Anabolika in der Blutbahn habe, sei kein Gesundheitsdatum, wenn sich nicht durch zusätzliche Angaben auf ein sozusagen Gesundheitsproblem des Athleten schließen ließe. Er versucht also, das zu trennen. Das eine ist, was er zur Leistungssteigerung einwirft. Das hat aber offensichtlich gar nichts mit seiner Gesundheit zu tun, nach Auffassung des EuGH. Und das andere ist sein Gesundheitszustand. Und wenn sich da keine Verbindung herstellen lässt, dann sind die Angaben, die sogar im Internet veröffentlicht werden, also was habe ich im Körper des Athleten an Stoffen gefunden, dann sei das gar kein Gesundheitsdatum. Das hat mich überrascht, aber vielleicht ist das auch eine positive Nachricht, lieber Nico. Vielleicht bedeutet das ja, dass das mit den Artikel 9 Daten vom EuGH doch nicht so streng und eindeutig gemeint ist.
Also mit der Lindenapotheke kann ich das auch schwer in Einklang bringen, weil dort ja, es hieß alleine schon, das Betreten der Apotheke lasse den Rückschluss zu, dass, ich mach's vereinfache das mal, dass da irgendwas mit der Gesundheit nicht stimmt, Klammer auf, obwohl der vielleicht nur Tempotücher da kaufen wollte oder Lutschbonbons. Mit dieser sehr weiten Lesart kriege ich das ganz, ganz schwer nur vereinbar. Das ist auch nicht wirklich überzeugend oder überhaupt die große Mühe, sich das abzugrenzen, haben sie sich auch nicht gegeben in Luxemburg. Denn, also, ich meine, warum kämpft man das Doping so energisch? Das hat ja zwei Dimensionen. Das ist ja nicht nur, weil jetzt das um die Fairness im Wettkampf geht. Das ist ja auch, weil es ja nun bekanntermaßen schwerste Gesundheitsschäden gibt, die aus dem Doping herrühren. Und dass man jetzt nicht, ich hätte gedacht, sie machen das jetzt, müssten sie jetzt eigentlich wie in der Lindenapotheke machen und sagen, also, der Umstand, dass er eben auf der Dopingliste steht, lässt den Rückschluss zu, dass der also auch Dinge genommen hat, die ihn möglicherweise gesundheitlich belasten. Ja, nicht so, wie es bei jemandem ist, von dem man weiß, dass er in der Apotheke ist. Also ich krieg's nicht wirklich kompatibel, die beiden Entscheidungen. Und so ein bisschen ist es mal wieder so, dass alte, also häufiger schon hier auch gesagt, ein bisschen riecht es wieder danach, wenn die Datenverarbeitung für einen vermeintlich guten Zweck ist, dann verrücken auf einmal die Maßstäbe und dann wird man auf einmal ein ganzes Stück weit großzügiger auch mit den Maßstäben. Also da wird ja dann so ein bisschen noch, werden ja dann noch so Grenzen markiert in dem zweiten, im letzten Teil der Entscheidung. Aber also dass man kann jetzt lange über den Begriff des Gesundheitsdatums philosophieren und sprechen. Und natürlich sind wir ja beide nicht gerade begeistert gewesen von der Lindenapothekenentscheidung. Und die geht natürlich irgendwie so weit, dass man kaum noch ausgrenzen kann, was denn dann eigentlich kein Gesundheitsdatum ist. Aber unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz habe ich mit der Entscheidung, habe ich mit dieser Entscheidung große Mühe.
Ja, man muss sich auch immer klar machen, also es geht ja hier nicht um einen Fall der staatlichen Strafverfolgung, sondern es geht darum, dass dort auf Vereinsebene, also im gesellschaftlichen Sektor, gespielt wird, sage ich es mal ganz niedrigschwellig. Klar, es geht auch um wirtschaftliche Aspekte, da geht es meistens um Preisgelder und um Werbeeinnahmen. Es geht möglicherweise um Betrug an Konkurrenten. Aber unterm Strich ist das im außerstaatlichen Bereich. Und in dem Kontext zum Beispiel zuzulassen, dass doch zumindest gesundheitsnahe Daten im Internet breitgetreten werden, ja, und zwar unter Gesichtspunkten, wo der Europäische Gerichtshof sonst sehr gerne bereit ist, das, den Gesichtspunkt der Erforderlichkeit in den Vordergrund zu stellen und die Frage zu stellen, ist es wirklich absolut notwendig, dass das veröffentlicht wird, ja, dass das überhaupt verarbeitet wird, da muss ich mich schon wundern, dass der EuGH hier seine Linien verlässt. Nämlich, natürlich ist es nicht unbedingt erforderlich, dass die Öffentlichkeit erfährt, ob es Anabolikum Nummer A oder B war, das da genommen wurde. Das ist schlicht und ergreifend eine Zusatzinformation, die niemand braucht. Der EuGH versucht das irgendwie mit präventiver Wirkung und Abschreckung und irgendwas zu rechtfertigen. Aber das leuchtet mir überhaupt nicht ein, irgendwelche chemischen Begriffe dort zu nennen, oder chemische Formeln im Internet zu verbreiten. Das ist mir doch herzlich egal. Wenn es überhaupt eine Rolle spielen würde, dann vielleicht, dass er gesperrt ist und wie lange er gesperrt ist. Aber auch das müsste ich natürlich nicht ins Internet schreiben. Nämlich das müssen die Sportveranstalter wissen. Denen kann ich das sagen. Ladet den Knaben nicht mehr ein. Der ist noch 2,5 Jahre gesperrt. Aber warum das im Internet stehen muss, weiß ich nicht genau. Andere Aspekte der Entscheidung sind auch schwierig, nämlich die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage, also Artikel 6, wenn es schon nicht 9 ist, sondern 6 alleine, findet das eigentlich statt. Eine Einwilligung für die Veröffentlichung wird sicherlich nicht geben von Seiten der Sportlerinnen und Sportler. Und wenn sie gegeben würde, wäre sie sicherlich nicht freiwillig. Vertraglich kann man drüber nachdenken. Die Sportlerinnen und Sportler sind ja alle auch Mitglied in Vereinen und Verbänden. Zieht aber der EuGH auch nicht, ist ihm offensichtlich zu Joker. Er kommt über den 6.1c, über eine rechtliche Verpflichtung. Und da sagt er, naja gut, das sind die entsprechenden Verbindlichkeiten der Sportverbände in Bezug auf den NADA bzw. WADA-Code. Es gibt einen globalen und jeweils einen nationalen Anti-Doping-Code. Und darauf haben sich die Sportverbände und auch die Sportveranstalter verpflichtet. Und daraus würde dann die rechtliche Verpflichtung gezogen, das Ganze zu veröffentlichen. Wow, da muss ich auch wieder sagen, wenn das so einfach ist, dass ich schon, weil da irgendein internationales, privates Gremium Regeln aufgestellt hat, Sachen ins Internet zu bekommen und dann zu sagen, ja, ist eine rechtliche Verpflichtung, passt schon. Schwierig. Und deswegen, weil der EuGH das selbst für Joker hält, sagt er noch, na gut, und dazu noch 6.1e, es geht um eine Aufgabe im öffentlichen Interesse, dann sind wir also dabei gelandet, dass die Dopingbekämpfung sozusagen auch, guter deutscher Begriff wäre die Volksgesundheit, bedroht und Dopingbekämpfung also zugunsten der Volksgesundheit, sprich, das ist ein öffentliches Interesse, das da wahrgenommen wird. Aber dabei vollständig auszublenden, wie tief in die Persönlichkeitsrechte der Sportlerinnen und Sportler eingegriffen wird und dass das natürlich nicht freiwillig ist, dass sie sich überwachen lassen müssen, dass sie ihre Standorte angeben müssen, dass sie jederzeit auffindbar sein müssen für die Dopingkontrolleure, dass sie sich in ihrer Wohnung kontrollieren lassen müssen, dass sie sich entkleiden müssen, dass sie sich beim Urinieren beobachten lassen müssen. Darüber redet der Europäische Gerichtshof lieber nicht, sondern sagt, rechtliche Verpflichtung passt schon und baut dann wieder eine kleine Hintertür ein, um sich nicht schämen zu müssen, indem er sagt, also pauschal darf man natürlich nicht veröffentlichen ohne Einzelfallprüfung, sondern wenn besondere Umstände vorliegen, zum Beispiel, wenn es sich um Freizeitsportler handelt, also nicht um Berufssportler. Freizeitsportler sozusagen an die Öffentlichkeit zu zerren, ist offensichtlich weniger toll. Wenn es sich um besonders schutzbedürftige Personen handelt, wir reden hier zum Beispiel von Jugendlichen, ja, und Kindern und Jugendlichen, die natürlich auch schon, nehmen wir mal das Turnen, die gymnastischen Übungen, die dort gemacht werden, das sind regelmäßig Minderjährige. Die will ich also auch veröffentlichen im Internet. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn es um Whistleblower ginge, also okay, welche Konstellation der EuGH da meint, ist mir nicht ganz klar. Dann würden besondere Umstände vorliegen, die man dann vor einer Veröffentlichung nochmal prüfen müsste. Und das sei zwingend, dass diese Abwägung vorher stattfinden würde. Naja, immerhin so ein bisschen Verhältnismäßigkeit hat er dann doch im Blick, der liebe EuGH.
Ja, der Pranger scheint beim EuGH doch auch durchaus auf Verständnis zu stoßen. Und vielleicht wird mal eines Tages, sollte mal hierzulande ein Steuerpranger, wo dann Betroffene, wie immer das ausgestaltet sein mag, mit ihren Steuersünden dann auch dem Licht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Sollte das mal tatsächlich kommen, vielleicht wird man dann auch mal eines Tages folgenden Satz lesen. Ich verfremde ihn nur ein wenig, Rand Nummer 91. Zum einen erreicht eine wegen Verstoßes gegen Steuergesetze verhängte Sanktion, indem sie für andere Steuerpflichtige einen Anreiz schafft, steuerehrlich zu sein, und für den Steuerpflichtigen selbst von einer erneuten Tat abhält, das Ziel der Abschreckung und Prävention umso besser, wenn sie öffentlich gemacht wird. Ja, also genau, erstmal anerkannt wird das Ziel der Abschreckung und Prävention, was mit dem Pranger verfolgt wird. Und ausdrücklich anerkannt wird auch, dass doch Abschreckung und Prävention dann besonders gut funktioniert, wenn öffentlich gebrandmarkt wird. Das finde ich für einen ansonsten ja so datenschutzsensiblen Gericht wie den EuGH, finde ich das eine durchaus bemerkenswerte Wendung.
Ja. Es gibt noch einen Aspekt, den wir eben schon im Fall in der Entscheidung des EuGH zuvor im Blick hatten, nämlich Artikel 10 Datenschutzgrundverordnung war auch angesprochen worden. Die Frage, ob sich dabei nicht bei der Veröffentlichung um die Veröffentlichung im Sinne von Artikel 10, also Bekanntgabe von Verurteilung, sich darum nicht handeln würde und es deswegen schon unzulässig wäre, wenn das jedenfalls von privater Seite alleine gemacht würde, ohne staatliche behördliche Aufsicht. Und da sagt der EuGH, wie ich finde, zunächst mal zu Recht, naja, es geht ja nicht um strafrechtliche Verurteilung oder um Straftaten von den Sportlerinnen und Sportlern, sondern um disziplinarische Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Personengruppe, also letztlich um Vereinsrecht. Und deswegen wäre der Artikel 10 nicht einschlägig. Dabei übersieht der EuGH aber leider, dass das inzwischen häufig gedoppelt ist. Wir haben ja inzwischen auch staatliche Anti-Doping-Gesetze und wir haben auch Strafnormen, die das Doping nicht nur unter Betrugs-, sondern auch unter Gesundheitsgesichtspunkten strafrechtlich verbietet, sodass wir da häufig einen Gleichlauf haben. Darauf geht der EuGH aber nicht ein. Das scheint ihn nicht zu interessieren, dass die disziplinarische Maßnahme, die Vereinsstrafe, ganz offensichtlich im Kontext steht auch von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und möglichen strafrechtlichen Verurteilungen. Darauf geht er lieber nicht näher ein. Unterm Strich würde ich es genauso einschätzen wie du, Nico. Der EuGH sieht also, dass der Kampf gegen Doping ganz offensichtlich eine feine Sache ist und auch irgendwie notwendig. Und wir alle am Wochenende viel weniger Spaß dran hätten, uns Sportwettkämpfe anzuschauen, wenn wir vermuten müssten, dass die alle gedopt sind. Und weil ihm nicht einfällt, dem EuGH, wie bisher auch niemandem eingefallen ist, wie man dieses Doping-Thema anders als so brachial lösen kann, wie es jetzt gelöst ist, nämlich mit persönlichkeitsrechtswidrigen Eingriffen in die Intimsphäre und in die körperliche Integrität und in durch entsprechende Veröffentlichung auch im Internet mit offensichtlich erzielter, erstrebter, rufschädigender Wirkung, bei dem EuGH keine Alternative einfällt, sagt er, naja, dann ist es schon irgendwie in Ordnung, geht schon. Ja? Und dabei lässt er nicht nur die Artikel 9 Rechtsprechung sausen, sondern vergisst letztlich auch seine strenge Rechtsprechung zur Erforderlichkeit. Das ist ein hoher Preis, den er zahlt, und also viel mehr als Einzelfallgerechtigkeit, glaube ich, kann er mit dieser Entscheidung, die er da am 14.07. getroffen hat, nicht erreichen.
Ja, Stefan, wo bleibt denn das Positive? Wer sich diese Frage stellt nach diesem gemeinsamen Verriss der Doping-Entscheidung des EuGH, der möge einmal zurückspulen, weil es ist ja doch immerhin heute 1:1 die Entscheidung zu den schwedischen Verzeichnissen der Steuersünder. Die konnten wir dann schon deutlich besser nachvollziehen als diese hier. Damit sind wir am Ende, lieber Stefan und liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und es bleibt uns nur noch eines zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.